Der Staat hat jahrelang seine eigenen Bürgerinnen und Bürger ausspioniert. Bei jedem siebten ist eine sogenannte Fische angelegt worden.
Die Swiss Air hat Schulden in Betrag von 7,8 Milliarden Franken.
Gewählt ist mit 125 Stimmen.
Élu avec 125 voix.
Wir sind uns heute in der Schweiz gewohnt, dass politische Entscheidungen großmehrheitlich unter Einbezug der relevanten Akteure und Interessensgruppen sowie mit Hilfe einer geregelten politischen Diskussion gefällt werden. Führt dies nicht zum Ziel, hat das Volk in einer Abstimmung das letzte Wort. Doch das war nicht immer so. Obwohl nicht direkt am Konflikt beteiligt, litt auch die Schweizer Bevölkerung in den entbehrungsreichen Jahren des Ersten Weltkriegs unter immer schlechter werdenden Lebensbedingungen und Engpässen aller Art. In dieser Sondersituation war auch die Politik besonders unter Druck und es ist darum nicht verwunderlich, dass die Auseinandersetzungen besonders ausgeprägt waren. Die verschiedenen Weltansichten prallten heftig aufeinander. Dieses stimmungsgeladene Klima gipfelte 1918 im sogenannten Generalstreik, wo ein großer Teil der Arbeiterschaft die Arbeit für mehrere Tage niederlegte und sich zum Teil gewalttätige Auseinandersetzungen mit den Ordnungskräften lieferte. Unser heutiger Gast, Martin Senn, hat ein Buch über dieses faszinierende Thema geschrieben und wird uns heute erklären, welche Zutaten es für dieses einmalige Ereignis in der Schweizer Geschichte gebraucht hat, wer die wichtigsten Akteure waren und welche Folgen der Generalstreik für die Schweiz hatte. Ich treffe mich heute in Chur mit Martin Senn, welcher ein Buch geschrieben hat zum Landesstreik in der Schweiz 1918. Martin, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast. Wir wollen heute zusammen ergründen, wieso es zu diesem Landesstreik gekommen ist und was eben auch die Folgen davon waren. Martin, wie müssen wir uns die Schweiz im Zeitraum des Ersten Weltkriegs vorstellen? Was ist da für ein Kontext vorhanden?
Ja, grundsätzlich war die wirtschaftliche Situation der Schweiz, wie eigentlich der meisten Länder in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, recht gut, sehr gut. Wir hatten ja gewissermaßen in den letzten 10, 15 Jahren vor dem Krieg eigentlich die erste Globalisierung. Also an sich war das bis zu einem gewissen Maße eine Blütezeit. Viele Schweizer Städte hatten große Wachstumsphasen, auch die Stadt Chur, in der wir uns jetzt gerade befinden. Und dann kam die schwierige Zeit kurz vor diesem Ausbruch dieses Krieges, von dem man ja bis heute nicht genau weiß, wieso ist der eigentlich losgegangen. Und wir hatten im den ersten 10, 15 Jahren des 20. Jahrhunderts natürlich eine Sozialdemokratie, die sich geregt hat, die sich formiert hat und die sich bis zu einem gewissen Grade auch radikalisiert hat. Nicht? Wir hatten ja in Russland war der Bolschewismus aufgekommen, also die Idee von Lenin und seinen Genossen. Und wir hatten in der Schweiz auch eine Radikalisierung der Sozialdemokratie. Wir hatten zumindest ein radikaleres Parteiprogramm. Das wurde aber in der Schweiz nie angenommen, weil es eigentlich, oder nie populär, angenommen wurde es natürlich. Es wurde nie populär, weil es sich mit der schweizerischen Demokratie nicht vertrug und die Führungsfiguren in der Sozialdemokratie teilweise noch Grütlianer waren. Das heißt, die waren zu einem großen Teil auch Armeeoffiziere, also die ganze Armeekritik war noch viel, viel gemäßigter.
Mit der Sozialdemokratie meinst du die linken Kräfte in der politischen Schweiz?
Ja, nein, ich meine schon die Sozialdemokratie. Nicht? Es gab ja diese Partei, die war in den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts gegründet worden oder 80er Größenordnung. Also war eine junge Partei, wie überall in Europa. Ich meine wirklich die Sozialdemokratische Partei der Schweiz, auch organisatorisch.
Ja. Und dann bricht 1914 der Erste Weltkrieg aus und verändert die Situation natürlich politisch, aber auch für die Parteien innerhalb der Schweiz. Wie hat sich die SP oder die Sozialdemokratie in diesem Zusammenhang positioniert?
Es kam zum Schulterschluss, wie man so sagt, der Burgfrieden. Alle Sozialdemokratien haben sich in Europa eigentlich mit ihren regierenden Parteien solidarisiert und man hat die Landesverteidigung oder eben den Krieg, die Armeen unterstützt, die Schweiz genau gleich. Also die Sozialdemokratie hat einstimmig in der Schweiz auch damals diese Kriegspolitik und die Notrechtspolitik des Bundesrats, das Vollmachtenregime, unterstützt.
Zu Beginn?
Ja, das war also im Herbst 1914, ja.
Dann hat die Stimmung aber irgendwann sich verändert. Könntest du uns etwas erklären, wie sich die Sozialdemokratie danach eben von diesem Burgfrieden verabschiedet hat und was die Motivation dahinter war?
Also es ging dann recht schnell. Schon Ende 1914 hatten erste Sozialdemokraten, Robert Grimm unter anderem, im Nationalrat das Kriegsbudget, Militärbudget abgelehnt oder sich zumindest enthalten. Und dann ging es sehr schnell. Wir müssen wissen, wir hatten damals in der Schweiz und vor allem auch in Zürich eine enorm starke Emigrantengemeinde von linken Abweichlern der Sozialdemokratien, der Mehrheitssozialisten quasi in diesen Ländern. Das war eine Art Friedensbewegung. Sie waren der Meinung, dieser Burgfriede war falsch und ihr Ziel war, eine Bewegung aufzubauen gegen diesen Burgfrieden und die eigenen Sozialdemokratien zu zwingen, hier Position zu ergreifen. Und ihre Idee war, Krieg ist der Ausfluss des Kapitalismus und nur durch die revolutionäre Aktion der Arbeiterschaft kann er letztlich beendet werden. Das war quasi der linke klassische Pazifismus.
Du hast Robert Grimm erwähnt. Er wird eine der wichtigsten Persönlichkeiten sein für diese Landesstreik-Thematik. Was kannst du uns über ihn erzählen?
Ja, Robert Grimm ist ursprünglich aus dem Zürcher Oberland. Er war Buchdrucker von Beruf. Interessant war, er war sehr politisch interessiert. Er war eigentlich sozialisiert zur Zeit genau, als diese Generalstreikfrage oder die Frage des politischen Massenstreiks, wie man es dann in der deutschen Sozialdemokratie nannte, ganz, ganz groß diskutiert wurde, als die große Frage in der Sozialdemokratie. Grimm war dann in den 1905er, so um 1905, war er in Berlin und hat an diesen großen Debatten der deutschen Sozialdemokratie und der europäischen Sozialdemokratie teilgenommen, also zugehört vor allem. Er hat auch Bücher gelesen und offenbar auch Vorlesungen besucht und hat dann auch ein Buch ein kleines Büchlein geschrieben über den politischen Massenstreik. Das liest sich schon sehr im Duktus revolutionär.
Du hast ebenfalls diese Gemeinde von ausländischen Staatsbürgern in der Schweiz erwähnt. Da gab es ja auch ein sehr prominentes Beispiel. Lenin hat während dem Ersten Weltkrieg zuerst in Bern und dann in Zürich gelebt und hat eben auch versucht, Einfluss zu nehmen auf die Schweizer Sozialdemokratie. Wie hat er das gemacht oder wie erfolgreich war er?
Also es war natürlich nicht nur Lenin. Es war in dieser Zeit in Zürich zum Beispiel eine riesige Exilgemeinde von linken Abweichlern in der Sozialdemokratie. Das gibt wunderschöne Beschreibungen. Der Arzt Gutbacher, der war ein Anarchist, hat in seinen Memoiren darüber geschrieben. Und Lenin war ein Vertreter der linken Sozialdemokratie, der sogenannten Bolschewiki. Er war aber nicht eigentlich damals schon der Anführer. Es war Sinowjew, ist ein sehr bekannter. Trotzki war da. Jan Berzin, der später dann Gesandter der Sowjetrepublik in der Schweiz wurde, 1918. Also, aber Lenin war sehr, sehr aktiv. Er nahm Einfluss, er schrieb sehr viel, er schrieb Briefe und Ratschläge an die Schweizer Sozialdemokratie. Er beeinflusste auch diese Konferenz von Zimmerwald und dann vor allem die zweite Konferenz von Kiental. Er wurde dann quasi zur Anführer dieser sogenannten Zimmerwaldner Linken.
Kannst du uns ganz kurz erklären, was diese Konferenzen genau waren für?
Das war ein Versuch, die Internationale weiterzuführen in der Kriegszeit. Das hat nicht funktioniert.
Ja, und mit der Internationalen meinst du, das ist quasi der Zusammenschluss der linken Bewegungen von Europa, oder? Hat man sich versucht, auf ein gemeinsames Programm zu einigen? Das ist mit dem Kriegsbeginn auseinandergebrochen. Und diese zwei Konferenzen in der Schweiz waren der Versuch, diese Linie wieder aufzunehmen.
Ja. Also man hat versucht, es gab natürlich eine offizielle internationale sozialistische Konferenzen, gab es. Und man hat versucht, das weiterzuführen. Es gab dann später einen Komintern nach dem Krieg. Das war dann die kommunistische Version davon. Und Grimm versuchte, das wieder aufzubauen. Andere haben es auch versucht. Und dann hat Grimm gewissermaßen davon profitiert, dass eben so viele Exil-Sozialdemokraten in der Schweiz waren, dass die gar nicht von weit her kommen mussten, hat diese Konferenz in Zimmerwald im September 1915 organisiert. Das ist ein kleines Dorf im Süden von Bern. Das waren etwa 40 Leute. Jeder hatte eine andere Meinung. Und die große Leistung von Grimm war, glaube ich, sie auf irgendeine Resolution zu bringen, der alle zustimmen konnten. Und das war wahrscheinlich schon eine Leistung. Aber man darf nicht, man muss schon sich im Klaren sein, das waren sehr, sehr verschiedene Ideen. Die Grundidee war, der Krieg ist die Folge des Kapitalismus und wir können ihn nur überwinden durch die revolutionäre Aktion der Arbeiterschaft, das heißt der Sozialismus. Also es gab schon noch die Utopie, im Sozialismus gibt es keinen Krieg. Die stand schon noch irgendwo dahinter, ja.
Aber man könnte schon sagen, dass in der Schweiz eigentlich das Gedankengut der Linken weitergeführt wurde. Also die Schweiz war die Insel, die neutrale Schweiz, wo es eben diesen Raum gab, diese Konferenzen durchzuführen und wo sich die führenden Köpfe getroffen haben.
Eindeutig, ja, ja. Die Schweiz war neutral. Es gab zwar immer Diskussionen, wie neutral, weil man sagte, die Deutschschweizer seien ein bisschen zu deutschfreundlich und die Romande ein bisschen zu frankreichfreundlich, aber es war ein neutrales Land. Die Leute waren hier geschützt, nicht? Also Lenin hätte diese Politik und diese Publikationen nie in Russland machen können. Das ist ganz klar. Und die deutschen Linksabweichler auch nicht. Also man muss schon wissen, das war Krieg und da waren die Länder relativ hermetisch und Abweichlertum gegen den Krieg, gegen die Armee, war natürlich nicht möglich.
Wenn wir jetzt mit Blick auf den Landesstreik schauen, der findet ja fast zeitgleich mit dem Ende des Ersten Weltkriegs statt, nämlich im November 1918. Also wie hat sich jetzt diese Sozialdemokratie, wie hat die sich verändert, respektive wie hat sie sich zu diesem Landesstreik hin entwickelt? Das war ja schon auch ein radikaler Schritt.
Ja, also eben, es war die erste Konferenz von Zimmerwald, dann kam eine Konferenz ein halbes Jahr später von Kiental und die war deutlich radikaler. Die Basis der Sozialdemokratie hat gewissermaßen die Geschäftsleitung der Partei gezwungen, diese Beschlüsse zu übernehmen. Und die Folge davon war, dass man dann 1917 den Burgfrieden aufgekündigt hat, parteioffiziell von der SP, und sämtliche Militärbudgets forthin ablehnen wollte. Und man hat sich auch ausdrücklich in Resolutionen solidarisiert mit den revolutionären Bewegungen, wo sie eben stattfand, also sozialistisch-revolutionären Bewegungen. Also da fand eine sehr, sehr starke Radikalisierung statt. Und das hat zu einem zu einer Auswechslung des Führungspersonals letztlich geführt. Nicht? Da waren dann wirklich schon eher die klassenkämpferisch revolutionär Gesinnten hatten da das Sagen. Und dann kam das Jahr 18 und dann wurde es ein bisschen komplizierter, weil zuerst bildete sich das sogenannte Oltener Aktionskomitee unter Robert Grimm. Robert Grimm suchte verzweifelt wieder eine Art organisatorischen Einfluss. Er hatte diesen verloren, weil er vor einer Affäre war, die sogenannte Hoffmann-Affäre, bei dem er den Bundesrat, den damaligen Hoffmann-Außenminister, unterstützt hat oder angestiftet hat, einen Separatfrieden zwischen Deutschland und Russland zu organisieren. Das war natürlich ein riesengroßer, auch internationaler Skandal. Grimm verlor alle seine Parteiämter, aber er war noch in der Partei und er hat dann sehr gut anfangs 1918 die Gelegenheit ergriffen, die Radikalisierungswelle auszunutzen und dieses Oltener Aktionskomitee im Februar zu gründen.
Das Oltener Aktionskomitee, du sagst es, das wird ein zentraler Faktor sein für den Landesstreik. Was war neu daran oder wie hat das Oltener Aktionskomitee danach eben Einfluss genommen auf die Arbeiterschaft?
Ja, die Idee war, man kam zum Schluss für die große Aktion, nicht? Also man muss schon immer den Hintergrund sehen, da war die große Aktion, die letztlich die Machtübernahme der Sozialdemokratie im Staat war natürlich die Idee und begünstigt natürlich dadurch, dass der Freisinn als Gründerpartei dieses Bundesstaates überhaupt kein Sensorium hatte und die Sozialdemokratie nie einbezogen hat. Also das war natürlich der begünstigende Faktor dieser Radikalisierung war sicher dieser Hintergrund. Und mit dem Prinzip, wenn die uns nicht an die Macht lassen, dann erkämpfen wir uns den Weg an die Macht, mal so ein bisschen populär gesagt. Also musste man Aktionsstrukturen haben, nicht? Man hatte eine Gewerkschaftsbewegung, die war sehr gut organisiert, die hat sehr, sehr viele Streiks organisiert. Das waren im 1917 etwa 140 Streiks. Im 1918 waren es noch mehr. Das waren Arbeitsstreiks, also zur Verbesserung der Löhne. Und die haben auch sehr viel für die Arbeiterschaft erreicht in diesen Arbeitsstreiks. Diese Struktur musste man sich irgendwie dienbar machen für größere politische Aktionen. Und deshalb hat man dann ein Aktionskomitee gegründet, ein zentrales Organ, das war ein bisschen im Geist der Zeit auch, etwas Zentrales zu schaffen, das die Aktionen, die großen Aktionen organisiert der Arbeiterschaft. Und das zentralste und das größte Ziel, das war eben der Generalstreik. Und den hat man dann das erste Mal, hat man sich auf ein Papier geeinigt im März 1918, in dem alle linken Kräfte in der Schweiz den Generalstreik als politische Waffe gut geheißen haben. Das war wirklich ein großer Meilenstein in der Geschichte der Sozialdemokratie in der Schweiz, und das war Grimm, der dahinter stand. Er war der Spiritus Rector, er hat diese Papiere geschrieben. Da war er eigentlich auf dem Höhepunkt seiner Macht damals, im März 1918.
Die Linke hat sich also radikalisiert bis anfangs 1918. Und wie ist es dann weitergegangen mit den Verhandlungen gegenüber dem Bundesrat und dem Bürgertum?
Ja, also wir hatten die Gründung des Oltener Aktionskomitees, so als Initialzündung im Februar. Wir hatten dann im März die grundsätzlichen Beschlüsse, dass Generalstreik als politische Waffe eingesetzt werden sollen. Wir hatten dann einen Milchpreisstreik mit dem Bundesrat und dem Parlament. Der führte zu einer ersten Radikalisierung im Sinne, dass eine Generalstreikdrohung plötzlich auf dem Tapet war. Das war im April. Der hat sich dann beigelegt. Man kam zu einer Lösung, die zumindest für die Mehrheit der Sozialdemokratie akzeptabel war. Dann kam es einen Monat lang zu sehr starken Teuerungsdemonstrationen in der Schweiz. Und dann Anfang Juli hat der Bundesrat einen Bundesratsbeschluss beschlossen, wonach die Kantone Demonstrationen bewilligungspflichtig machen können, beziehungsweise eben gegebenenfalls verbieten. Und das kam dann zum ganz großen, zur großen Explosion. Da war dann wirklich ganz viel Feuer im Dach in der Schweiz. Die Sozialdemokratie hat kaum irgendeine Losung nicht angewandt. Und dann hat man gesagt, jetzt Generalstreik, per Generalstreik den Bundesrat zwingen, diese Forderung sofort zurückzunehmen. Man hat einen riesengroßen Arbeiterkongress, einen sogenannten allgemeinen Arbeiterkongress mit allen Vertretern von Gewerkschaften, von Nationalratsfraktionen, von der Partei, einfach alles. Das war für die damalige Generation, und auch ich kenne eigentlich keine Beispiele vorher, ein erstmaliges Ereignis. Das war schon ganz wichtig, und das war auf die Öffentlichkeit gezielt. Das war verbal unheimlich revolutionär damals. Aber Grimm hat es verstanden, die Radikalen damals mit einem sehr revolutionären Duktus so ein bisschen einzubinden, aber gleichzeitig 11 Forderungen aufzustellen, die vorwiegend versorgungspolitisch waren. Und schon im August, innerhalb weniger Tage, hat man diese versorgungspolitischen Fragen in Verhandlungen mit dem Bundesrat beigelegt. Der Bundesrat hat nachgegeben dem Oltener Aktionskomitee, und bereits am 9. August hat das Oltener Aktionskomitee einen Aufruf erlassen, dass man sich nun mit dem Bundesrat geeinigt hätte, der Generalstreik sei, es gebe keinen Generalstreik, die Aktion sei abgebrochen. Was man jetzt herausgeholt habe in diesen versorgungspolitischen Fragen, werde einen ganz, ganz großen Fortschritt für die Arbeiterschaft bringen. Die quasi die ökonomische Frage war damit bereinigt. Das OHK hat also quasi jetzt gesagt, jetzt arbeiten wir mit der bürgerlichen Regierung zusammen. Das war diese Teilintegration. Ein großer Teil der Linken hat sich mit dem Bundesrat zusammengesetzt und diskutiert. Und das hat die Radikalisierung noch einmal verstärkt, der Zürcher Arbeiterunion. Und von da weg war es offener Krach.
Denen war das Ganze zu gemäßigt.
Viel zu gemäßigt, und vor allem, sie fanden das eben, es stand an dieser Vorwurf des Krämergeistes, dieses versorgungspolitischen Kleinkleins. Und Grimm musste sich dauernd dagegen verteidigen und hat dann immer auch mit einem sehr revolutionären Duktus gesagt, ja, ja, die sagen Krämergeist, aber auch eine Revolution kannst du nur machen, wenn du die versorgungspolitischen Fragen selber in der Hand hältst.
Also dann hätte sich ja Mitte 1918 das Oltener Aktionskomitee eigentlich mit dem Bundesrat arrangiert. Nichtsdestotrotz ist es dann im November trotzdem zum Landesstreik gekommen. Wieso hat sich die Stimmung dann wieder umgekehrt?
Ja, weil eben die versorgungspolitischen Fragen waren von da weg. Es ging den Leuten natürlich nicht blenden. Aber die ganzen ökonomischen Fragen, die man dann später zur Hauptgrund für diesen Streik gemacht, die waren eigentlich weg vom Tisch. Es waren dann wirklich nur noch politische Fragen. Und dann diese Eskalation, diese fast zufällige Eskalation zwischen den beiden rivalisierenden Organisationen, das heißt der radikalen Linken in Zürich und dem Oltener Aktionskomitee, die fast ein bisschen zufällig letztlich zu einem Generalstreik noch geführt haben.
Genau. Vielleicht bevor wir jetzt unmittelbar auf den Landesstreik zu sprechen kommen, nochmals einen Schritt zurück. Also wir wissen jetzt eben, diese linken Kräfte, die haben sich radikalisiert, sie haben eben immer radikalere Mittel auch in Betracht gezogen, um sich die Macht zu erkämpfen. Es gibt aber auch noch andere Faktoren, die dazu beigetragen haben. Unter anderem wird immer wieder kolportiert, dass eben auch die wirtschaftliche Not während dem Zweiten Weltkrieg, also die wirtschaftliche Verschlechterung der Situation der Arbeiter, welche ja dann schlussendlich auch die Streikenden waren, dass das eben auch ein Faktor war. Wie beurteilst du das?
Also die wirtschaftliche Not, die war natürlich vorhanden. Wir hatten eine enorme Kriegsteuerung, vor allem in der zweiten Hälfte des Krieges. Die Reallöhne sind grundsätzlich stark gesunken. Nicht in allen Branchen gleich stark, weil die Arbeiterschaft hat eben sich recht gut organisiert und in gewissen Branchen haben sie nominal ihre Löhne verdoppeln können in dieser Zeit. Nur hat das nicht gereicht bei einer Teuerung von über 100%.
Also relativ hatte man gleich viel oder weniger Geld zur Verfügung.
Ja, also das ist durchs Band weg ganz sicher richtig. Interessant ist aber genau vor diesem Hintergrund, dass die Radikalisierungen der Sozialdemokratie genau nicht für diese ökonomischen Fragen gekämpft hat. Also es war schon der Tenor in Kiental an dieser Konferenz, dass es nicht das Kampfziel der Sozialdemokratie sein dürfe, nur für materielle Verbesserungen der Arbeiterschaft auf dem Boden des Kapitalismus zu sein. Also es gab diesen Begriff des Sozialpatriotismus und später im Herbst gab es ihn von der Radikalen gegenüber den Gemäßigten in der Form dieses Vorwurfs, das sei Krämergeist, wenn man sich um diese kleinen ökonomischen Verbesserungen kümmere. Also die Ereignisse sprechen eigentlich dagegen, dass es die wirtschaftliche Not war, die letztlich zu diesem Generalstreik geführt hat.
Das würde dann bedeuten, jetzt, wir sind im Jahr 1918 angekommen, das Ende des Zweiten Weltkriegs, oder des Ersten Weltkriegs, Entschuldigung, steht bevor. In Russland hat aber die bolschewistische Revolution bereits stattgefunden, oder? Lenin ist bereits jetzt eben Führer in Russland. Und man geht jetzt diesem Kriegsende langsam aber sicher entgegen. Was hat nun schlussendlich den Ausschlag gegeben, dass es dann eben zu diesem Landesstreik gekommen ist?
Also die bolschewistische Revolution, also die kommunistische Revolution im Oktober 1917 oder eben im November, die haben ja andere Kalenderdaten, die hatten natürlich einen sehr, sehr starken Einfluss und die war für die Schweizer Sozialdemokratie schon ein ganz großes Vorbild. Also man hat Aufrufe geschrieben, man hat Telegramme mit Brudergruß geschrieben, man hat eigentlich, das war ein Vorbild. Also es gab eigentlich in der Sozialdemokratie nicht sehr viel Streit im 1918 über diese, man kann schon sagen, Verherrlichung der jungen Sowjetrepublik in Russland. Es gab schon damals auch einzelne kritische Stimmen, das war Hermann Greulich, das war ein sehr, sehr altgedienter Arbeiterführer. Er hat sich schon 1918 in der Geschäftsleitung der Sozialdemokratie dagegen gewehrt, dass man das feiert, das Einjahresjubiläum dieser Revolution in Russland, mit der Begründung auch, bis jetzt habe diese Sowjetrepublik noch nichts anderes zu Schande gebracht als eine Militärdiktatur. Also es gab auch in der Linken gab es schon Kritik, es war nicht so einhellig, aber der offizielle Tenor war Verherrlichung. Das war ein Punkt. Und auf der anderen Seite hatten wir dann kurz vor diesem Generalstreik wurden noch Bombenfunde gemacht von einem Staatsanwalt, das war am 6. November in Zürich. Das hat dann auch noch zusätzlich Angst gemacht. Und vor dem ganzen Hintergrund muss man noch sehen, es gab einen Monat vorher in Zürich einen Bankangestelltenstreik. Und die Bankangestellten, die hatte man im Bürgertum noch als die verlässlichsten angeschaut. Wenn diese streiken und dann noch die Arbeiterunion, das waren die Sozialdemokraten, sie unterstützt haben und die dann in die Schalterhallen gegangen sind, das hat den Bürgerlichen wirklich Angst gemacht. Was ist dann noch sicher, wenn nicht einmal mehr unsere Banktresore? Also von da weg war eine riesengroße Revolutionsangst im Bürgertum tatsächlich. Also es gibt Untersuchungen des Luzerner Ökonomen Schaltenegger, der dann diese Entwicklung der Revolutionsangst gewissermaßen an den Risikoeinschätzungen von Anleihenpapieren untersucht hat. Und da sieht man ganz eindeutig, das war ein absoluter Höhepunkt. Da war überhaupt kein Vertrauen mehr. Die haben dem General Wille auch gesagt, wenn du hier nach Zürich kommst, nimm noch dein Geld von der Bank und vergrabe es irgendwo im Wald. Das hat der Wille so geschrieben. Er hat gesagt, den mache ich aber solchen Blödsinn nicht. Also da war wirklich eine große Angst. Es war eine große Revolutionsangst. Gleichzeitig hatten wir die ganzen revolutionären Bewegungen in Europa. Wir hatten den Matrosenaufstand in Kiel im Ende Oktober. Wir hatten die Bildung der Räterepubliken in Deutschland. Wir hatten die Revolution in Ungarn. Also die sozialistische Revolution kam quasi eben jetzt in Europa an. Die Angst war riesengroß und die Bürgerlichen hatten immer gesagt, wenn das in Deutschland so weit kommt, dann wird es auch für uns gefährlich. Und die Linken hatten dasselbe gesagt. Sie hatten gesagt, wie unser Fortschritt hängt immer davon ab, wie stark die revolutionären Bewegungen im Umland sind. Und das hat eine Mischung gegeben. Und dann kamen eben noch die Alliierten. Der französische Botschafter war zum Bundespräsident Kalonder gegangen und hat gesagt, ihr müsst jetzt unbedingt etwas gegen diesen Bolschewismus machen. Und so hat sich das Ganze heraufstilisiert. Bis am Schluss noch die Zürcher Regierung immer gekommen ist und die hatte auch Angst und dann hat man sich darauf geeinigt, jetzt werden mal Truppen nach Zürich beordert.
Vielleicht um das Ganze noch ein bisschen einzuordnen. Wir haben bis jetzt sehr viel über die Sozialdemokratie geredet, die hat sich eben radikalisiert und eben genau diese Radikalisierung, das hast du jetzt auch bereits angesprochen, aber die hat dann Ängste ausgelöst auf der anderen Seite, also eben bei der politischen Elite und im Bürgertum. Und vielleicht kannst du noch einmal etwas ausführen, wie diese Ängste begründet waren.
Der General Wille war ein bisschen eher ein Haudegen, der hat eigentlich gesagt, man darf nicht Angst haben. Aber wir müssen zeigen, dass wir stark sind, deshalb bringen wir Kavallerie. Das macht Eindruck, das war seine Haltung. Und er ist am 2. November, ging er ins Bundeshaus, weil er gehört hatte, dass die Leute wirklich Angst vor einer Revolution hatten.
Und vielleicht auch der 2. November, das ist einige Tage vor dem Ausbruch.
Das ist unmittelbar vor dem Ausbruch. Sein Generalstab hatte eine Strategie ausgearbeitet für die Gegenrevolution. Das heißt, die gingen davon aus, es gibt eine Revolution und wir machen jetzt das Konzept, militärische Konzept für die Gegenrevolution. Und Wille fand das kolossal falsch. Er hat gesagt, wir sind nicht da, um, wenn das Verbrechen geschieht, die Verbrecher zusammenzuschlagen. Wir sind dafür da, zu verhindern, dass es zu einem Verbrechen. Das war immer sein Grundsatz. Und dann ist er also, muss er ziemlich wütend gewesen sein, ist ins Bundeshaus und hat sich den ersten Bundesrat, den er erwischt hat, geschnappt. Das war der Bundesrat Haab, damals, glaube ich, Postminister unter anderem. Und der hat ihm dann geschildert, wie schlimm das jetzt im Moment sei. Er hätte seiner Frau gesagt, sie müsse ihm jetzt das Nachtsäckeli, hat er das genannt, aufs Nachttischchen legen mit den wichtigsten Habseligkeiten, die er hat, wenn sie ihn in der Nacht dann verhaften kommen, die Linken, die Sozialisten. Also es war wirklich so, und Wille hat das sich dann auch noch lustig gemacht darüber. Die bürgerlichen Regierungen, der Bundesrat ist ins Bellevue gegangen, weil es dort Wachen hatte, weil dort der Hauptsitz des Generals war, der hatte so zwei Schildwachen. Und die Zürcher Regierung ging in die Kaserne vor lauter Angst. Und Wille hat dann gesagt, die Herren sollen gefälligst sich Wachen geben. Und im Bellevue hat er seine Wachen abgezogen, weil er fand, wenn die Herren Angst haben, dann kommt es sowieso nicht gut. Das war, der Wille war eigentlich eine sehr schildernde Figur in dieser ganzen Geschichte. Aber die Angst, und das schildert er sehr gut, er hat ein so ein Memorial geschrieben über diese Zeit, das sogenannte blaue Memorial, dass eigentlich sehr gut diese, wenn auch ein bisschen bunt und vielleicht ein bisschen übertrieben, diese Revolutionsangst schildert. Die war schon vorhanden, ja.
Ja, also man muss wirklich sagen, die haben geglaubt, dass der Landesstreik der Auftakt ist und dass das Oltener Aktionskomitee, wie eben auch die Verbündeten, das ist der Auftakt und danach gibt es einen Bürgerkrieg und die versuchen jetzt, die Macht an sich zu reißen. Oder? Anders kann man sich die Reaktion ja kaum erklären.
Ja, also es gab natürlich den französischen Gesandten, nicht? Der hat das explizit auch gesagt, das war die Doktrin. Die haben sehr viel Geld von der Sowjetrepublik eingeschleust, hieß es.
Also die schweizerischen Linken, ja.
Die Russen, also die,
ja, die Russen haben die Schweizer Sozialdemokraten finanziert.
Ja, die hätten dann 50 Millionen in die Schweiz gebracht, die hat man aber nie gefunden. Und der Plan sei gewesen, dass man von der Schweiz aus eine europäische Revolutionswelle auslöse. Das hat es natürlich gegeben, das haben viele Leute natürlich auch geglaubt. Man darf aber nicht vergessen, dass der Generalstreik wurde 1918 im März definiert von der Linken. Und da stand natürlich drin, der Generalstreik, der unbefristete, und so etwas gab es ja dann nachher, führt in die Phase des offenen Bürgerkriegs und der offenen Revolution. Das Ziel ist die Zerstörung des Kapitalismus und des bürgerlichen Staates. Also das gab es schon. Also es war ja nicht so, dass die einen alles erfunden haben, aber es war wahrscheinlich sehr vieles auf der Rhetorikebene. Aber auf der Rhetorikebene gab es eine klare Definition: der unbefristete Generalstreik führt in die Phase des offenen revolutionären Bürgerkriegs. Das war schon definiert, das gibt es schwarz auf weiß, nicht? Und das wusste man natürlich damals auch. Also es war nicht so, dass die anderen gesagt hätten von Anfang an, nein, ein Generalstreik, das ist nur, damit wir ein bisschen Krach haben, aber mehr nicht.
Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum unmittelbaren Ausbruch. Vielleicht kannst du uns erzählen, wie das vor sich gegangen ist. Also wie ist der Generalstreik, der Landesstreik dann schlussendlich ausgebrochen?
Also wir hatten zuerst am 9. November einen Proteststreik. Der kam 3 Tage, nachdem der Bundesrat das Truppenaufgebot erlassen hat für Zürich. Die Arbeiterunion, die ja der linke Flügel der Sozialdemokratie, die war quasi der Vorort der Radikalen in der Schweiz, die hat eigentlich nur einen scharfen Protest gemacht, eine Medien-Presseerklärung, so etwas, nicht? Also scharf protestiert dagegen, unter dem Titel Zürich erneut unter Säbeldiktatur. Sie hat aber nicht verlangt, dass die Truppen abgezogen würden, weil im Grunde genommen waren immer schon in Zürich Truppen, seit Jahren, nicht? Also das waren die eigentlich mehr oder weniger gewohnt, es waren nur plötzlich mehr. Und dann hat ein Tag darauf, hat das Oltener Aktionskomitee getagt und wollte auch so einen Aufruf schreiben. Und dann ging die Sitzung sehr lange. Und je später der Abend wurde, kam plötzlich die Idee, man müsste doch streiken. Und dann hat man so einen Proteststreik beschlossen. Am Samstag darauf 24 Stunden in 19 wichtigen Industrieorten in der Schweiz.
Das war dann der Samstag, der
9.
Der 9. November.
Da stand in der im Zürcher Volksrecht als Titel darüber Revolution in Deutschland, das war damals, und Generalstreik in der Schweiz. Das war eine riesige Schlagzeile, das war die Schlagzeile. Und dann haben sich die Zürcher nicht an diese Frist gehalten. Das Oltener Aktionskomitee wollte einen Proteststreik ohne Forderungen. Es wurde nicht gefordert, die müssten die Truppen abziehen. Es war einfach ein Proteststreik.
Und auch zeitlich begrenzt.
Ja, 24 Stunden und es war ganz klar, es gab eine Anleitung dazu an alle sozialdemokratischen Bewegungen und Gewerkschaftsbewegungen, dass es unbedingt nach 24 Stunden abgebrochen werden muss. Die Zürcher haben das nicht gemacht. Sie haben schon am Samstag beschlossen, dass sie das weiterführen werden. Und am Sonntag darauf fand eben diese große Revolutionsfeier statt. Die wurde eigentlich verboten. Und sie wurde verlegt außerhalb der Stadt, hieß es, sie würde außerhalb, irgendwo ein bisschen außerhalb stattfinden, auf der Milchbockwiese. Und dann hieß es, man würde sie wieder an einem anderen Ort machen und in der Zeitung stand dann, sie sollten einfach hören, was man ihnen dann sage. Und plötzlich fand das eben dann trotzdem mitten in der Stadt statt, auf dem Fraumünsterplatz. Um 3 Uhr nachmittags waren da plötzlich, die Rede ist von mehreren Tausend, 7.000, 8.000, Leute da, die Truppen waren viel zu spät, sind gekommen, waren überfordert, wurden eingekesselt und haben wie wahnsinnig in die Luft geschossen. Da wurden viele hundert Patronen in die Luft geschossen und 3 oder 4 Demonstranten, muss man sagen, wurden getroffen, angeschossen, also es war nichts Lebensverletzendes, und ein Füsilier wurde erschossen, der ist an einem Bauchschuss dann gestorben, aus einem Browning-Revolver geschossen wurde. Aber da hatten die Arbeiter in Zürich, die Arbeiterunion, die alle diese Gewerkschaftsbewegungen und am Abend eben noch die Eisenbahner, alle beschlossen, fertig, das wird unser Generalstreik, wir fahren weiter.
Das heißt, du ziehst ein bisschen darauf ab, oder? Also das Oldner Aktionskomitee als eben als zentrale Steuereinheit, die hat das nicht von langer Hand geplant, sondern man wollte diesen Proteststreik machen, eben am 9. Und am 10. haben die Zürcher dann eigentlich das Ganze in die eigenen Hände genommen und aufgrund dieser Eskalation auf dem Frauenmünsterplatz, der auch nicht geplant war, oder? Ich glaube, auch die Truppen hatten das nicht geplant oder die Armee, die waren eben überfordert. Ist man dann quasi dazu gezwungen worden, den Generalstreik dann doch auszurufen?
Also das Oldener Aktionskomitee hat ganz sicher keinen Generalstreik zu diesem Zeitpunkt geplant. Am 6. November, das war also 3 Tage vor diesem Proteststreik, hatten sie noch nicht einmal einen Proteststreik gedacht, gar nichts. Sie waren nur der Meinung, sie müssten sich irgendwie wehren gegen die Kritik der Radikalen aus Zürich. Und man wollte eine Broschüre erfassen, den Arbeitern besser erklären, was man eigentlich so macht, weil man so angegriffen wurde. Und da hat man dann so eine Aktion, die man dann vielleicht irgendeinmal später machen könnte. Aber zuerst wollte man sowieso noch einen großen Arbeiterkongress machen. Also da war keine Dringlichkeit, wenn irgendeine Aktion überhaupt in Erwägung gezogen worden ist, dann wäre die im Winter oder anfangs 1919 stattgefunden. Also man hat überhaupt nicht damit gerechnet. Der Proteststreik war nur eine Reaktion darauf. Grimm hat quasi sehr geschickt und mit seinem Aktionskomitee die Gelegenheit ergriffen, wieder die Führung zurückzuerlangen, indem er den Proteststreik gemacht hat.
Ja. Okay, aber dann, nachdem die Zürcher unmissverständlich kommuniziert hatten, dass sie weitermachen werden, dann ist das Komitee eben in die Linie gefallen, oder? Und hat den Streik offiziell verkündet.
Richtig. Auch da aber ganz, da gibt es Äußerungen von Mitgliedern des Oldener Aktionskomitees, sogar am Prozess, Generalstreikprozess. Da hat man ganz klar gesagt, man hat das mit absolut missbilligt, dass die Zürcher sich nicht an diese Direktiven gehalten haben, aber man musste etwas machen, man wollte ja die Führung der Bewegung behalten. Aber das war eigentlich, das hat sich hochgeschaukelt, und wenn die Zürcher vielleicht so etwas geplant haben sollten, das weiß ich nicht, das ist schwierig zu beurteilen, die Quellenlage ist auch schlecht, weil die Arbeiterunion, die Protokolle der Arbeiterunion sind in der fraglichen Zeit fehlen. Und dann hat sich das hochgeschaukelt. Das war eigentlich, zumindest zu diesem Zeitpunkt war es nicht geplant und es war ein Unfall. Und auch die Forderungen, die hat Grimm fast im Alleingang einfach aufgeschrieben.
In diesem Moment scheint es mir wichtig, dass wir die Forderungen des Oldener Aktionskomitee oder der Sozialdemokratie hier kurz erwähnen, auch zum Einordnen, oder was waren die Forderungen? Und eben, es ist wichtig zu sagen, du hast es auch schon gesagt, oder? Das war nicht von langer Hand geplant, das war kein politisches Programm, sondern man musste dann eben im Lichte der Ereignisse musste man irgendwie noch Forderungen auf den Tisch bringen. Ich lese die kurz vor. Das ist erstens sofortige Neuwahl des Nationalrats nach dem Proporzsystem. Du hast mir gesagt, dass das vorher schon beschlossen war, oder? Das hat die Bundesversammlung bereits gebilligt. Es war einfach noch nicht umgesetzt. Zweitens das aktive und passive Frauenwahlrecht. Drittens Schaffung einer Alters- und Invalidenversicherung. Viertens Einführung einer allgemeinen Arbeitspflicht. Fünftens eine 48-Stunden-Woche, 6 Tage an 8 Stunden. Sechstens, Reorganisation der Schweizer Armee im Sinne eines Volksheeres. Siebtens, Ausbau der Lebensmittelversorgung. Achtens, Staatsmonopole für Import und Export. Und neuntens, Tilgung der Staatsschulden durch die Besitzenden. Mhm. Also das waren die Forderungen, die es zu erfüllen gab für den Landesstreik. Und nun hat dieser Landesstreik begonnen, sagen wir mal, oder? Und dann, was ist dann passiert?
Es ist eigentlich wenig passiert. Nicht? Es kam auch zu keinen großen Ausschreitungen. Die Lage blieb ziemlich ruhig, bis eben dann am 14. In Grenchen kam es noch einmal zu einer Eskalation, als da Truppen aus Biel noch geholt wurden und dann 3 Streikende getötet wurden durch Schüsse von Armeeangehörigen. Aber eigentlich blieb es eigentlich ruhig. Es gab eine natürlich auf politischer Ebene eine Hektik. Der Nationalrat hat dringliche Debatten durchgeführt, eine große Nationalratsdebatte, Generalstreikdebatte fand statt. Eine Folge davon war zum Beispiel, dass die Neuwahl des Nationalrats auf Grundlage des Proporzes man der Sozialdemokratie schon auf 1919 zugesagt hat, hätte man aber ohnehin müssen, weil im 18 war diese Volksinitiative, also einen Monat vorher wurde mit Zweidrittelmehrheit eine Initiative zur Einführung der Proporzwahl des Nationalrates angenommen. Damals war das nicht mehr wahnsinnig revolutionär, das jetzt noch, es ging nur noch um die Umsetzung. Es ist eigentlich wenig passiert. Die Frage wäre eigentlich immer die gleiche. Ja, diese Forderungen tönen teilweise oder zur überwiegenden Zahl nicht revolutionär. Die Frage ist nur, wie kann man die einführen? Und jede dieser Forderungen kann man in der schweizerischen Demokratie, auch damals konnte man sie mit auf der Verfassungsstufe einführen. Aber alle hätten damals Mehrheiten gebraucht. Die hätte die Sozialdemokratie nicht gehabt. Also das zeigt, das ist das Revolutionäre, der Prozess und nicht der Inhalt. Das ist eigentlich, wenn etwas revolutionär ist, so ist es der Weg und nicht der Inhalt. Weil in der Schweiz kann ich alles, wenn ich eine Mehrheit habe, im Grunde genommen erreichen, wenn ich das in die Verfassung schreiben kann und eine Mehrheit von Ständen und Volk habe.
Nichtsdestotrotz waren diese drei Tage natürlich Ausnahmezustand. Kannst du uns sagen, wie viele Arbeiter haben sich da plus minus beteiligt, in Prozent oder wie viele tausend Leute waren in diesen Protestaktionen beteiligt?
Wurde nie richtig genau untersucht. Wir haben verschiedene Zahlen. Die Rede der Gewerkschaftsbund, das ist die Zahl, die man normalerweise bringt, spricht von 250.000 Arbeitern. Peter Dürrmatt, der Historiker, spricht irgendwo in einem seiner Bücher von 139.000, aber ich weiß nicht, wo er diese Zahl her hat. Ich weiß auch nicht, wo der Gewerkschaftsbund diese Zahl her hat. Ich habe vorhin die Toten in Grenchen erwähnt. Da gibt es eine Gedenkplatte. Da steht drauf 300.000 neben den drei Toten. Also man weiß es nicht. Der Historiker Jorio, der lange Zeit ja dieses historische Lexikon der Schweiz jetzt als Chefredaktor geleitet hat, er hat einen Aufsatz eigentlich die Vermutung geäußert, dass es nicht 250.000 gewesen sein können, es seien weniger gewesen. Es ist sehr, sehr schwierig. Wir haben die Zahlengeschichten sind ganz, ganz schwierig, aber wir können mal sagen, es waren viele. 250.000 muss man sich vor dem Hintergrund vorstellen, eine Bevölkerung von 3,9 Millionen. Das würde also heute entsprechen vielleicht 600.000, dass wir uns das vorstellen können. Das ist enorm viel. In Eingedenk dessen, dass vorwiegend in den Städten gestreikt wurde, ist es noch viel mehr. Und das größte Problem für die Streikenden waren die Eisenbahner. Man wollte unbedingt die Eisenbahner dabei haben. Die Eisenbahner haben zu einer Mäßigung des Oldener Aktionskomitees beigetragen. Deshalb wurden auch die Zürcher radikaler, weil sie haben sich eben gerade gegen diese Eisenbahner gewehrt. Und wenn man die offiziellen Statistiken anschaut, der Schweizerischen Bundesbahn zu dieser Zeit, muss man sagen, so wahnsinnig toll haben die Eisenbahner nicht mitgemacht mit einem Streik. Es wird eben auch manchmal ein bisschen übertrieben. Und der wichtigste Grund, auch beim Abbruch am 14. November, war, die Eisenbahner sind uns in den Rücken gefallen.
Warum wurde der Streik abgebrochen nach drei Tagen?
Er kam einfach vom Bundesrat ein Brief, der ihnen gesagt hat, sie müssten nun den Streik abbrechen bis am 14., glaube ich, Mitternacht. Das ist eingegangen in ein sogenanntes Ultimatum des Bundesrats, so steht das in den Geschichtsbüchern. Wenn man es liest, muss man sagen, normalerweise werden Ultimaten irgendwie formuliert im Sinn von bis dann, sonst. Mhm. Es steht aber nur bis dann, sonst steht nichts. Also es war eine ultimative Zeitvorgabe, aber natürlich hat man hineingelesen, dass sonst die Truppen irgendwie losschlagen würden. Stand aber schon nicht drin, wobei das muss ja auch nicht unbedingt drinschlagen.
Aber die implizite Drohung war, dass die Maßnahmen verschärft werden, falls man nicht abbricht.
Es ist einfach, bis heute Abend um 12 Uhr müsst ihr abgeschlossen haben. Es heißt aber nicht, ich glaube, man müsste den jetzt schnell anschauen, aber zumindest explizit ist gar keine Drohung damit verbunden. Implizit kann man das als Drohung sehen, wenn gleichzeitig 80 oder 100.000 Soldaten auf der Straße stehen. Nicht? Das weiß man eben auch nicht so genau, wie viele da drauf auf diesen Straßen standen. Nicht? Aber wenn da so viele Truppen herum sind und ich sage, bis dann wird abgebrochen, dann heißt das schon, dann darf man schon daraus schließen, ja, wahrscheinlich würden dann die Truppen irgendetwas machen. Aber es gab keine unmittelbare Formulierung, die gesagt hätte, sonst müsst ihr mit und so weiter konsequent. Das war relativ moderat, aber die Stimmung war so aufgeheizt, dass man das als Ultimatum wahrscheinlich schon verstehen kann.
Und es hat auch insofern genützt, als dass eben das Oldener Aktionskomitee eingebrochen ist und den Streik beendet hat.
Ja, es war dann die Schwierigkeit, das Oldener Aktionskomitee war das, was es eigentlich immer hatte, nämlich die regionalen Komitees dahinter zu bringen. Nicht? Also wir hatten, die Zürcher haben weiter gestreikt teilweise. Hier in Chur zum Beispiel gab es auch eine Diskussion, da haben die lokalen Streikenden das abhängig gemacht von einer Forderung, dass lokale Arbeiterführer freigelassen werden müssten, die hier von der Polizei verhaftet wurden und so weiter. Die haben dann gesagt, das interessiert uns nicht, was in Zürich oder in Bern gesagt wird. Aber es wurde dann recht schnell und gut eingehalten. Es gab noch die Zürcher, die haben teilweise noch weiter gestreikt. Aber insgesamt hat man halt gemerkt, dass dieser Streik nicht wirklich gut vorbereitet war.
Damit war das Kapitel, sagen wir mal, mehr oder weniger abgeschlossen, oder? Der Streik war beendet. Was waren die Folgen?
Ja, es gab diesen Militärprozess gegen diese Streikführer, die teilweise verurteilt wurden.
Unter ihnen auch Robert Grimm?
Robert Grimm wurde auch, er hat ein Buch noch darin in der Zeit geschrieben, er war natürlich privilegiert, die wurden meistens noch privilegiert in Haft genommen. Und das gab natürlich eine Riesendiskussion um die Rolle der Militärjustiz. Es gab dann auch eine Volksinitiative noch 1921 für die Abschaffung der Militärjustiz. Die wurde aber vorher schon lanciert, muss man sagen. Und interessant ist eben wegen der Zahl der Streikenden, diese Initiative wurde 1921 abgelehnt und kam auf 190.000 Ja-Stimmen. Ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass wenn 250.000 Leute gestreikt haben, also man sieht schon, die Zahlengeschichten sind alle ein bisschen heikel. Man könnte sagen, ja gut, es gab eine Abwendung. Nicht? Wir hatten dann natürlich 21 die Abspaltungen der Sozialdemokratie, die Radikalisierung und die Moderaten, das kam zum endgültigen Bruch. Es gab die Kommunisternfrage, ob man dieser kommunistischen Internationale beitreten wolle. Und schließlich wurde das abgelehnt, immer von der Basis. Die Basis war weniger radikal. Die wollte zweimal nicht dieser kommunistischen Internationale beitreten, die Geschäftsleitung und die Parteiführung schon. Und das führte dann zum Bruch und zur Gründung der kommunistischen Partei. Ja. Und seitdem ist eigentlich die Sozialdemokratie dieses Kapitel vielleicht ein bisschen abgeschlossen.
Aber jetzt noch zurück, also die Forderungen wurden ja eigentlich nicht erfüllt. Also alle 9 Punkte, sie wurden teilweise danach ins politische Programm übernommen und teilweise eben wurde es umgesetzt in den kommenden Jahren. Es ist aber immer schwierig zu urteilen, ob das dann aufgrund des Landesstreiks gewesen ist, oder? Aber grundsätzlich mal, wenn man den Quellen glaubt, werden die Bürgerlichen werden als Sieger dargestellt und das Oldener Aktionskomitee, das hat eigentlich verloren. Es wurde eingesperrt, also die Führer wurden eingesperrt oder belangt. Und so gesehen ist eigentlich gar nicht viel passiert am Schluss.
Ich würde mit Siegen und Verlieren ist immer ein bisschen schwierig in der Geschichte. Nicht? Man könnte im guten Rechten sagen, das stimmt ja gar nicht. Die beiden wichtigsten Figuren, Robert Grimm wurde Berner Regierungsrat. Das war ein sehr, sehr prestigiöses Amt damals. Er war damals schon in der Stadtregierung. Und vor allem Ernst Nobs wurde der erste sozialdemokratische Bundesrat. Also 1943.
Also, die haben ihre Karrieren lanciert, oder wie?
Nein, das würde ich nie sagen. Aber es spricht ein bisschen für unsere These, die wir, Tobias Straumann und ich, in unserem Buch geschrieben haben, dass es halt trotzdem politische Fragen waren. Und die Hauptfrage war, hat man die Sozialdemokratie, die ja damals doch eine recht starke politische Kraft war, gebührend einbezogen in die Regierungspolitik und die parlamentarische Politik, das hat man nicht. Man hat auch dann gesehen, wie der Robert Grimm selber, der sehr radikal, er war ein verbal revolutionär. Also verbal war er großartig im Verkünden von Revolution. Die Reden von ihm muss man lesen. Das ist wirklich ein großes Kunststück, sehr, sehr radikal, revolutionär zu reden, aber in der Handlung immer sehr, sehr pragmatisch und, zu sein. Also das ist wäre eine spannende Figur. Die wurden nicht einbezogen und Grimm wurde individuell einbezogen, indem er Mitglied der Berner Stadtregierung wurde.
Nach dem Landesstreik?
Nein, vorher.
Vorher.
Und das war ja der Punkt. Erst am 15. Oktober hat er sein Amt angetreten als Regierungsmitglied der Berner Stadtregierung. Und er ist da schon im ganzen Oktober in der Versenkung verschwunden. Also man könnte bösartig sagen, Grimm hat damals einen guten Pfosten gehabt und es hat seinen revolutionären Elan sehr, sehr stark gebremst. Es ist wirklich auffällig, das ganze Oltener Aktionskomitee hat vom 10. Oktober, da gab es noch eine kleine Sitzung, da hat man noch um die Vertretung der Sozialdemokratie im Ernährungsamt, das damals neu gegründet wurde, in der Kommission dazu mit dem Bundesrat Verhandlungen geführt. Das hat man noch besprochen und dann bis am 6. November nie mehr in einer so heißen Phase. Das heißt, der Grimm hatte da offenbar ein bisschen andere Sorgen. Das zeigt eigentlich auch, dass der Einbezug der Sozialdemokratie immer zu einer Mäßigung geführt hat in der Geschichte und weshalb die Radikalen es am Schluss abgelehnt haben, eine sofortige Neuwahl zu machen, weil sie gesagt haben, wir lassen uns nicht von den Bürgerlichen einlullen, so wie das in Deutschland die Sozialdemokratie aus ihrer Optik dann gemacht hat. Das wollten sie eben nicht. Also die Radikalen haben schon gewusst, wieso sie am Schluss, als es zu spät war, auch nicht mehr wollten, eingebunden zu werden. Nicht?
Es ist ja auch so, Robert Grimm war ja nach, glaube ich, bis 1955 Nationalrat. Also der ist nachher quasi wirklich, wie soll ich sagen, der war nachher ein Staatsmann in gutem Ansehen, oder? Am Schluss seiner Karriere. Wie würdest du so jetzt beurteilen? Also was ist das Vermächtnis des Landesstreiks für die Schweiz?
Ich glaube schon, dass diese Proporzgeschichte letztlich der Einbezug aller relevanten politischen Kräfte in die schweizerische Politik und politischen Beschlüsse das Entscheidende ist. Das heißt, man muss alle Kräfte einbeziehen.
Aber das war ja vorher schon beschlossen.
Ja, schon, aber es war zu spät. 1918, als das kam, war es zu spät. Da war es sogar noch ein Grund zur Radikalisierung der Zürcher, weil die das eben nicht wollten, noch kurz schnell eingebunden werden. Das haben sie wahrscheinlich zu Recht gespürt. Wenn das aber 1905, wir hatten die erste Proporzinitiative war 1900 und die zweite 1910. Die zweite 1910 hatte ein Ständemehr erhalten. Das Ständemehr war für die Proporz. Es haben sehr viele Kantone Proporz eingeführt. Und das Volksmehr hat dann knapp nicht gereicht. Also wenn 1900 das schon beschlossen worden wäre und die Sozialdemokratie wäre da schon eingebunden worden und hätte vielleicht 1905 oder 1910 schon einen Bundesrat gekriegt, dann, glaube ich, wäre diese Radikalisierung so nicht passiert.
Du sagst ja auch, dass dieser Einbezug dann der entscheidende Faktor war. Also würdest du da auch die These unterstützen, dass dieser Landesstreik, es hat ja auch nie einen zweiten gegeben, das ist ein einmaliges Ereignis in der Schweizer Geschichte, dass das quasi, es war ein Mahnruf, aber danach hat man eben gut schweizerisch einen Kompromiss gefunden, hat dann eben die relevanten Kräfte eingebunden. Also sozusagen hat man dann schon ein wichtiges Ziel auch erreicht aus der Sozialdemokratie heraus.
Ja, ging schon einen Moment. Da werden wir jetzt schon in der Geschichte des Zweiten Weltkriegs, nicht? Also die geistige Landesverteidigung. Und der Nobs war ja eigentlich ein Produkt, der Bundesratssitz des Ernst Nobs, dieses Einbezuges. Da hat man das eben dann gemacht. Man hätte es einfach früher machen müssen. Das muss man dem Freisinn und dem Bürgerlichen vorwerfen. Sie hätten es eigentlich dann früher machen müssen. Aber nach diesem Generalstreik war es natürlich fast nicht möglich, die Sozialdemokratie sofort gleich einzubeziehen. Weil da waren schon sehr, sehr viele schlechte Gefühle. Die Landbevölkerung war sehr, sehr aufgebracht. Es gab Bauernzüge, die sind in die Städte gegangen und haben Arbeiter zusammengeschlagen. Das darf man nicht unterschätzen, weil die hatten das Gefühl, wir wurden dann wegen euch noch aufgeboten als an diese schlimme, schlimme Grippepandemie, die ja unheimlich viel mehr Leute getötet hat als alle, als der ganze Weltkrieg zusammen, und zwar mehrfach. Also,
ganz kurz, da müssen wir auch, das ist die spanische Grippe, die du ansprichst, oder? Die ist eben, die grassiert in Europa am Ende des Ersten Weltkriegs und führt eben zu sehr vielen Toten. Oder?
Ja, Also das war natürlich, wenn wir jetzt nur Geschichte betreiben würden aus der Opferstatistik, dann muss man sagen, wir sollten den Ersten Weltkrieg vergessen und über die spanische Grippe reden. Wir hatten damals weltweit, rechnet man 40, 50 Millionen. Es gibt auch Schätzungen, die gehen höher. Man kann aber davon ausgehen, dass es das zwei-, dreifache des Ersten Weltkriegs war und vielleicht sogar gleich viel Tote wie der Erste und der Zweite Weltkrieg zusammen. Das war eine das war die schlimmste demografische Katastrophe, die möglicherweise die Welt überhaupt gesehen hat, aber auf jeden Fall seit der Pest.
Mit diesem kleinen Exkurs sind wir fast am Ende dieser Folge zum Landesstreik. Im Gespräch wurde mehrfach die Person von Ernst Nobs erwähnt. Er war zur Zeit des Landesstreiks ebenfalls eine wichtige Persönlichkeit in der Sozialdemokratie und wurde aufgrund abgehörter Telefongespräche mit Robert Grimm dann 1919 von einem Militärgericht zu einer viermonatigen Haftstrafe verurteilt. Seine politische Karriere führte ihn aber noch im selben Jahr in den Nationalrat, 1935 in den Regierungsrat des Kantons Zürich und 1942 zum Stadtpräsident von Zürich. Dann zog er am 15. Dezember 1943 als erster Vertreter der Sozialdemokratie in den Bundesrat ein und stand dem eidgenössischen Finanz- und Zolldepartement vor. 1949 war er Bundespräsident. Obwohl der Generalstreik auch in der Schweiz nicht das Ende der Auseinandersetzungen zwischen den politischen Kräften im linken und rechten Flügel war, blieb er dennoch bis zum heutigen Tag der letzte Streik in dieser Art und Größenordnung. Er ist darum ein für die Schweiz besonderes historisches Ereignis und zeigt, wie stark sich unser politisches System in den letzten rund 100 Jahren gefestigt hat. Ich möchte mich ganz herzlich bei Martin Senn für die sehr lehrreiche Konversation bedanken und kann euch sein Buch als weiterführende Lektüre wärmstens empfehlen. Die Tongarage ist ein professionelles Tonstudio in Baar im Kanton Zug. Falls du Interesse an professionellen Tonaufnahmen hast, findest du unter www.tongarage.ch oder in den Shownotes mehr Informationen. Oder du schreibst eine E-Mail an info@tongarage.ch. Mehr Informationen zu unserem Podcast selber und den Personen dahinter findet ihr jederzeit unter www.zeit-genossenschaft.ch. Dort sind auch die einzelnen Episoden mit den dazugehörenden Shownotes aufgeführt. Wir veröffentlichen dort Informationen rund um das Thema und auch zu den Gästen. Zusätzlich bemühen wir uns, Links oder Hinweise zu erwähnten Inhalten oder weitere Informationen bereitzustellen. Wenn euch unser Format gefällt, freuen wir uns auf eine Rezension bei Spotify, Apple Podcast oder überall, wo man den Podcast hören kann. Jede Empfehlung hilft uns, unseren Bekanntheitsgrad zu steigern und unseren Inhalt mit einem größeren Publikum zu teilen. Und zu guter Letzt könnt ihr auch direkt mit uns in Kontakt treten. Schreibt dafür eine E-Mail an info@zeit-genossenschaft.ch oder schreibt uns auf Twitter oder Instagram. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst «Schweizer Geschichte mit der Zeitgenossenschaft». Ciao zusammen.